Mein Vater ist, als ich schon sehr jung war, nach den USA emigriert. Das ist ein bisschen schwierig zu erzählen, wann er emigriert ist, weil er war schon immer am Anfang 6 Monate in den USA und dann 6 Monate in Mexiko. Und so war die ganze Zeit. Und irgendwann kam er nur einmal im Sommer, so einen Monat, und dann im Winter, so für Weihnachten und so. Und dann ist er gegangen. Und da sind auch noch mehrere Jahre vergangen, bis ich, glaube ich, 11 war oder so. Da hat angefangen so zu sein, dass er nur einmal im Jahr kam, so für Weihnachten und so. Am Anfang hat er Geld geschickt und Sachen immer auch mitgebracht. Und auch wenn ein Onkel von uns, weil die ganze Familie von meinem Vater, oder fast die ganze Familie von meinem Vater wohnt in den USA. Viele in Los Angeles, in Santa Monica, aber fast alle in Kalifornien. Und wenn ein Onkel von uns gekommen ist, hat er auch Geld gebracht und so. Aber das hat sich mit der Zeit verändert. Und danach war weniger. Und ja, meine Mutter hat angefangen, so richtig Schwierigkeiten zu haben. Ich habe 5 Geschwister. Ich kann jetzt verstehen, wie schwierig das Ganze war. Damals habe ich nicht so ganz verstanden, warum wir zu meiner Tante müssten und so. Und irgendwann war das so, dass mein Vater sich gar nicht mehr um uns gekümmert hat. Ich muss sagen, die ganze Geschichte, was ich von meinem Vater gehört habe, wie er gewohnt hat, so in den USA, was er gemacht hat und so, sind jetzt ein bisschen durcheinander in meinem Gedächtnis, weil ich weiß nicht mehr, wann was war. Ich habe mit meinem Vater gar nicht darüber gesprochen, aber ich kenne jetzt hier Leute, die einen Monat in etwas arbeiten, wenn sie Migrant sind, und 2 Monate später haben einen anderen Job, einen Monat arbeiten sie noch in einem Restaurant und nebenbei in einer Fabrik oder solche Sachen. Und ich weiß nicht, ob das der Fall war. Aber kann ich mich vorstellen, dass sowas war, weil ich habe keine feste Erinnerung, dass er was Genaues gemacht hat. Und ja, meine Mutter hat studiert in einem Kloster und ja, in einem Nonnenkloster und hat da auch unterrichtet. Und dann, wie ich die Geschichte kenne, hat sie meinen Vater kennengelernt und dann ist sie umgezogen nach Morelia. Das ist die Stadt, wo ich geboren bin. Ich habe nicht so in Erinnerung, was für eine Frau meine Mutter damals war. Aber ich habe zum Beispiel ganz klar, ab ich ungefähr 7 Jahre alt war. Es ist komisch, dass ich jetzt daran denke, aber ungefähr in der Zeit ist meine Mutter Vegetarierin geworden. Das hat vieles für uns verändert, weil wir durften kein Fleisch essen. Zu Hause wurde kein Fleisch gegessen oder gekocht. Und das war damals in Mexiko so, so von, was von verrückt. Damals kannte keiner das Wort Vegetarier. Und die ganze Familie von meiner Mutter war dagegen. Die haben gesagt, du wirst deine Kinder so verhungern lassen. Du bist keine Kuh, nur die Kühe essen nur Obst und solche Sachen und Gemüse. Und ja, da habe ich das Gefühl, meine Mutter hat immer versucht, ein sehr spiritueller Mensch zu sein. Und ich mache immer Witze, wenn man mir fragt, ob ich katholisch bin. Weil ich sage, ja, ich bin katholisch getauft. Ich bin aber auch in andere 4 Religionen getauft. Und das war, weil meine Mutter irgendwie die ganze Zeit gesucht hat auf eine, ich weiß nicht, auf den richtigen Weg, so spirituelle Weg. Und natürlich hat uns auch mitgezogen. Ich habe in Erinnerung so, dass wir so in Sammlungen von Mormonen waren oder von Jehovas Zeugen, auch von Krishnas. Jetzt im Moment ist meine Mutter bei einer Organisation, wo die Leute nicht eine bestimmte Religion haben, aber die machen Yoga und Meditation. Ja, sind fast alle Vegetarier. Ich muss sagen, in Mexiko, gibt es wenige Leute, die die Zeit haben, und so viel zu denken über, was mache ich in diesem Leben und wie könnte ich mein Leben besser machen und so, weil ich glaube, man ist so beschäftigt, um zu sehen, wie man am nächsten Tag was zum Essen kriegt, dass keine Zeit bleibt, um esoterische Gedanken ab und zu. Und weil meine Mutter auch, wie gesagt, sehr oft unterwegs war, so in der Schule und so, und danach so zur Meditation und dann zu einem Wochenende, wo sie auch meditiert haben und solche Sachen. Und ich glaube, da hat sie auf jeden Fall ein bisschen oder sehr vernachlässigt, so was mit uns passiert ist. Und das war sehr schwierig. Und ich glaube, für mich war eine Lehre, wie man alleine zurechtkommen kann, schon sehr früh. Dass ich nach Deutschland kam, war am Anfang so, weil ich jemanden kennengelernt habe in Mexiko, ein Belgier, der unterwegs war. Und mit dem bin ich auch durch Mexiko gereist. Aber ich muss sagen, der war schon sehr wild unterwegs. So hat in einem Fischerdorf in Mexiko gewohnt und da gearbeitet. Und so, ja, versucht irgendwie auch eine Wahrheit zu finden in Mexiko oder sowas. Und dann hat er mir gefragt, ob ich nicht gerne Europa kennenlernen würde. Und ich habe gesagt, ja, natürlich würde ich das machen. Und dann hat er mir gesagt, ja, da gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass du klassische Gitarre studierst und so, weil ich habe damals in Mexiko schon Musik studiert. Und ich glaube, 2 Jahre später ist er zurück nach Mexiko. Und dann, wir sind zusammen mit ihm von Mexiko nach Belgien geflogen. Und da gab es 2 große Probleme für mich, von wenn ich studieren wollte. Und das erste war mit dem Visum, weil ich musste da zeigen, dass ich nicht zur Arbeit komme, sondern zum Studieren. Und dafür musste ich zeigen, dass ich Geld habe, um zu leben, was ich nicht zeigen konnte, weil ich das nicht hatte. Und das Zweite war, dass ich in Mexiko mein Militär machen musste. Und ich habe eine spezielle Genehmigung bekommen, um 3 Monate raus aus dem Land zu sein. Aber ich musste zurückkommen. Auf jeden Fall, ich habe so eine Prüfung da in Belgien gemacht und das hat gut geklappt. Und der Gitarrenlehrer war sehr interessiert, dass ich da studiere. Aber das hat an den anderen 2 Sachen gescheitert. Dann hat mir der Lehrer gesagt, okay, was wir machen können, ich kann hinkriegen, dass der Direktor von dem Konservatorium einen Brief schreibt, wo wir sagen, dass wir interessiert sind, dass du dein Studium hier weitermachst. Und damit kannst du vielleicht versuchen, ein Stipendium in Mexiko zu bekommen. Dann habe ich, ja, ich war overglücklich. Und dann bin ich mit dem Brief nach Mexiko zurückgeflogen. Und ich war 1 Jahr in Mexiko da. Und ich habe ja die ganze Zeit versucht, dieses Stipendium zu bekommen. Das hat aber nicht geklappt. Das war für mich schon sehr traurig und ich war auch ein bisschen enttäuscht von vielen Sachen in Mexiko. Und der eine war zum Beispiel, ich habe, bevor ich nach Belgien kam, war ich in dem Konservatorium. Und als ich zurückkam, waren die Kurse schon angefangen. Dann habe ich versucht, nochmal einzusteigen, weil ich wusste, 1 Jahr muss ich auf jeden Fall da bleiben. Und ich konnte nicht. Sie meinten, ja, jetzt ist schon zu viele Leute da. Und musst du die Gitarrenlehrer fragen, ob sie einen Platz für dich haben. Und dann habe ich gefragt und irgendwie war kein Platz für mich. Inzwischen habe ich da in Mexiko mit einem Folklore-Band angefangen zu spielen. Und das war für mich auch ein Wendepunkt, weil ich habe angefangen, dieses Leben kennenzulernen, so nachts zu spielen und diese ganze Milieu da. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch irgendwie nachvollziehbar ist, aber La Bohème von dieser Stadt. Die Songwriters, ja, die Leute, die außer Konservatorium und Musikschule Musik machen. Und was ich immer, als ich im Konservatorium war, immer gesehen habe, wie Musik für den Volk oder sowas. Und das hat mich viel, viel verändert, meine Meinung über Musik und so. dass ich Leute kennengelernt habe, die auch ganz ernst Musik gemacht haben. Nicht klassische, nicht Jazz, nicht so, sondern seine eigene Komposition und seine eigenen Texte und so. Dann, ich war noch in Kontakt mit diesem Belgier, der meinte, gibt's jemand hier, der eine Bürgschaft für dich machen kann? Dann musst du einfach hier hinkommen und hier machen wir die Papiere. Dann bin ich zurück nach Europa und diese Person hat aber sich das anders überlegt und er wollte das nicht mehr machen, diese Bürgschaft. Und dann war für mich die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und ehrlich gesagt war für mich frustrierend, so nochmal zurück nach Mexiko zu kommen. Und ich hatte auch nicht ein bestimmtes Ziel in Mexiko und hier auch nicht. Aber dann habe ich gesagt, okay, was ich machen werde, ist einfach reisen. Hier reisen und sehen, was passiert. Und dann bin ich viel gereist hier in Europa. Und einmal, als ich in Brüssel war, ich war auf der Straße, ich habe Musik auf der Straße gemacht. Und da sind drei Personen gekommen aus Peru und Kolumbien. Und sie haben mich gefragt, ja, wo ich herkomme und was ich in Europa mache. Und dann haben die mir erzählt, dass sie eine Aufnahme machen von einer CD. Ob ich nicht Interesse hätte mitzumachen, weil sie haben damals so irgendwie eine klassische Gitarre da gebraucht. Und ich habe gesagt, ja, natürlich mache ich mit. Und dann meinten die, ja, das Problem ist, das ist in Deutschland. Und ich habe gesagt, ja, das ist mir egal. So, schön, dann kenne ich Deutschland. Mein erster Eindruck von Deutschland war schon ein bisschen heftig, weil in Belgien sind die Straßen beleuchtet, ne? Dann, wir sind gefahren die ganze Zeit und irgendwann war, als man das Licht ausgemacht hätte und kam dieses Schild, Willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Und war wie, aha, okay, da auf einmal alles dunkel. Und ja, wie habe ich in Belgien gelebt? Ja, viel dieses Belgier, der jetzt mein Schwager geworden ist, der hat mich viel geholfen. Und ich habe auch auf der Straße Musik gemacht. Aber ehrlich gesagt, ich frage mich auch noch, wie ich das gemacht habe. Weil das sind in meiner Erinnerung auf jeden Fall sehr schöne Zeiten, aber sehr, sehr schwierige Zeiten. Ich muss sagen, vor 2 Jahren oder 3 Jahren war ich in Brüssel nochmal und ich habe gemerkt, ich habe das schon vorher gemerkt, jedes Mal, wenn ich in Brüssel war, habe ich immer Hunger. Aber immer Hunger, egal wie viel ich esse. Ne? Und eine Freundin von mir hat mir damals gesagt, wir waren beim Supermarkt und ich habe so viel zum Essen gekauft. Die meint, wir fahren morgen schon. Warum kaufst du so viel? Und ich habe gemerkt, so, ich habe echt so viele Male in Belgien so das Gefühl gehabt, ich möchte das essen und ich möchte das essen. Und ich konnte das gar nicht. Aber bis vor kurz habe ich immer Brüssel so mit Hunger verbunden. Ich glaube, das ist ein Problem. Ganz viele Leute, die von unseren Ländern hier hinkommen, dieses Problem haben. Ich war am Anfang am Pendeln zwischen Belgien und Deutschland, weil ich diese Leute hier kennengelernt habe, die Musik auf der Straße machen und irgendwann haben sie mir gesagt, ja, am Wochenende machen wir Musik, komm mit. Aber danach habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keinen Grund gehabt habe, in Belgien weiterzubleiben und bin ich nach Deutschland gezogen. Aber was heißt gezogen? Ich habe nichts gehabt, nur die Gitarre und ein paar Sachen. Und am Anfang war es sehr, sehr schwierig. Ich habe echt alle möglichen Situationen erlebt, um irgendwo wohnen zu können. Aber das war fast immer so, dass auch andere Lateinamerikaner, die in der gleichen oder ähnlichen Situation waren, haben immer gesagt, ja, heute kann man bei hier pennen oder bei ihr oder bei ihm, so Leute, die ein kleines Zimmer gehabt haben. Und irgendwann konnte ich schon ein paar Euros, damals Mark, von dieser Musikstraße haben, um ein Zimmer zu teilen. Und da habe ich in einem kleinen Zimmer mit anderen Leuten gewohnt. Und das war eine sehr spezielle Zeit, weil ich war die ganze Zeit mit Leuten, die ich in Mexiko nie als Freunde gewählt hätte. Die waren Leute, die ihre eigene Interesse war, okay, Geld zu verdienen, um nach Peru oder Ecuador zu schicken, aber auch um saufen zu können und irgendwie Spaß haben, nachdem man die ganze Zeit so einen harten Tag gehabt hat, weil auf der Straße zu spielen kann so eine schwere Arbeit sein. Und das war im Winter auch, muss man sagen. Und ja, ganz wenige Leute, mit denen ich über Sachen, die mich interessieren, mich unterhalten konnte. Und da, wo ich gewohnt habe, die Musik auch, die gehört haben, und das war für mich irgendwie oder ist sehr wichtig, das war Musik, die ich teilweise nicht leiden konnte. Zum Beispiel Merengue und Salsa, aber gibt's natürlich Salsa, die ich sehr mag, und Merengue auch. Aber die Sachen, die gehört haben, da waren für mich wie, ich könnte das zwei Lieder hören. Aber da war diese Musik von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Die ganze Zeit so diese schnelle Tanzbarmusik und so, wo die Texte nur über, ja, Verräterinnen spricht und schlechte Liebeserfahrungen. Und ich meine, ich höre ab und zu auch solche Musik, auch als wenn ich Heimweh habe und so. Aber ist nicht die Musik, die ich die ganze Zeit hören will. Und da war für mich lange nicht klar, was für einen Status ich gehabt habe. Weil ich dachte, ich wäre legal, weil ich raus war und ich bin nach Spanien gefahren mit anderen Freunden, mit denen ich Musik auf der Straße gemacht habe. Und das war zum Beispiel ganz witzig. Ich meine, was heißt witzig? Damals war witzig, jetzt wenn ich denke, sage ich, mein Gott, weil wir sind so von Deutschland nach Frankreich, ne? Und genau an der Grenze Frankreich mit Deutschland, wir waren schon in Frankreich, in einem Bahnhof, und kam die Polizei, diese wie Grenzpolizei, und haben angefangen, Pässe zu kontrollieren, so Ausweis. Und ich dachte, ich wäre so legal, fast wie jeder andere oder wie jeder andere. Und wir haben angefangen, Musik zu machen da. Aber schon ein bisschen frech mäßig so, weil wir gesehen haben, dass die gerade kontrollieren, die kontrollieren die wie Ausländer aussehen, ne, natürlich. Und dann haben wir uns sogar fast gefreut, dass die zu uns kommen, um denen sagen zu können, was möchtet ihr? Nur weil wir so aussehen, müssen wir uns jetzt ausweisen. Aber die haben uns wahrscheinlich so entspannt gesehen und am Singen und Lachen und so, dass die gar nicht gekommen sind. Die haben uns gesehen, so ein bisschen böse geguckt, aber gar nicht gefragt, so nach Papieren. Und wir sind ja weiter getrampt, bis wir in Barcelona waren. Ich wollte so in Barcelona ein paar Tage bleiben und dann wollten wir mehr ins Süden. Aber da sind wir in einer WG gelandet von ganz, ganz netten Menschen. Und so von diesen 3 Tagen sind für mich 4 Monate geworden, ungefähr. Ich bin da geblieben und das war, glaube ich, eine von den schönsten Zeiten, so, die ich mich erinnern kann. Weil da habe ich gemerkt, das gibt's doch Sachen, wo man sagen kann, das ist sehr deutsch oder das ist sehr Spanier oder das ist sehr peruanisch. Und nicht, weil man da geboren ist, sondern durch die Bildung, durch die Erziehung und diese ganze kulturelle Sachen, weil da war für mich sehr schnell klar, dass die Leute sehr anders drauf waren. Auch zum Beispiel, obwohl ich hier die meiste Zeit verbracht habe, ist mir nie passiert, dass jemand mich sein Haus so anbietet. So, kannst du hier bleiben? Außer mit einem Freund, der jetzt so von meinen besten Freunden ist. Aber in Spanien ist mir das ständig passiert, dass ich jemanden kennenlerne und mir sagt, hier kannst du bleiben, so lange wie du willst. Ne? Ich habe angefangen, da zu arbeiten. Und ich war, wie gesagt, 4 Monate ungefähr in dieser WG. Und die sind Freunde, die, obwohl das schon Jahre her ist, die auch mich immer begleitet haben, als ich mich informieren wollte, welche mein Status war, in welcher Situation ich bin. Und die haben mich immer begleitet und versucht, mich mit Leuten in Kontakt zu setzen, wo ich Informationen kriegen kann. Und mit denen habe ich noch Kontakt bis heute. Und wir haben uns immer weiter so geschrieben und telefoniert. Und einige von denen habe ich mich besucht hier in Deutschland. Und ja, dann war das so, dass ich in Barcelona war, die ganze Zeit. Und ich bin zum mexikanischen Konsulat gegangen und ich habe gefragt, ja, was meine Situation wäre. Und dann meinten die, ja, du bist hier illegal. Und ich, wieso? Ja, weil ich glaube, die haben auch nicht unbedingt so einen Plan, so wie das ist. Und ich war total nervös nachdem. Und dann wollte ich nach Belgien zurück, weil schon vorher ich mit diesem Belgier so telefoniert habe. Und der war am Aufnehmen, auch eine CD. Und hat mir gesagt, ja, komm und ich wollte auch mitmachen, weil ich kannte dieses Projekt, das er hatte und so. Aber ich habe gedacht, wie mache ich jetzt, weil wenn ich illegal bin und so. Und dann bin ich trotzdem gefahren mit dem Bus und das war sehr heftig. Ich bin so in der Grenze Spanien-Frankreich, ist der Bus gestoppt worden. Und dann sind Polizisten reingekommen. Und nochmal diese Sache, die mich immer wütend gemacht hat, obwohl das ist schon klar, warum die das machen. Und dass alle, die nicht Europäer aussehen, mussten seinen Pass abgeben. Und boah, ich war echt so wütend, weißt du, weil ich meine, natürlich, wenn einer wie ein Däne aussieht, sie werden nicht vermuten, dass er illegal ist und so. Aber schon heftig zu sehen, dass an der Seite einer ist, der ganz chillig Musik hört mit dem Walkman und der wird nicht gestört und du musst deinen Pass suchen und so. Auf jeden Fall habe ich meinen Pass abgegeben. Die sind runtergelaufen von dem Bus, die Polizisten. Und dann sind die nochmal in den Bus reingelaufen und haben angefangen so zu sagen, ja, die Namen. Und ich konnte es nicht glauben, so was da passiert, weil haben manche Namen gesagt und dann hat jemand so die Hand so und haben die den Pass zurückgegeben. Und andere Namen, so meistens arabische Namen, von Marokko nehme ich an, und gesagt, okay, kommen Sie bitte. Und die haben einfach die Leute aus dem Bus rausgeholt. Und da war eine Situation, wo ich mich nicht vorstellen möchte und wie das ist, weil da waren zwei Freunde, die sich die ganze Zeit unterhalten haben, gelacht und was weiß ich. Und zwei, sie haben auf Arabisch gesprochen, ich weiß nicht, wo die genau herkamen. Aber einer ist rausgeholt aus dem Bus und der andere nicht. Und der andere konnte aber nämlich an nichts machen und dann ist einfach weitergefahren. Und einer ist da geblieben. Aber mich haben die gar nicht gesagt. Haben meinen Reisepass gesehen, geguckt auch auf die Stempel, die ich gehabt habe. Und ich habe meinen Reisepass zurückbekommen. Da habe ich noch weniger verstanden, so was die Situation ist. Weil ich meine, die waren Grenzepolizei. Und die wissen schon, wenn die deinen Pass sehen, ob du da sein darfst oder nicht. Und ja, wie gesagt, ich bin nach Belgien zurück und dann war ich, glaube ich, eine Woche da, um diese Aufnahmen zu machen. Und diese Freunde mit mir in Barcelona war, der war schon längst zurück in Deutschland. Und der hat mich angerufen und mir gesagt, ey, komm hier hin und lass uns so Musik machen und bla bla bla. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und da habe ich eine Frau, die ich schon vorher kennengelernt habe, haben wir angefangen rauszugehen und auf einmal danach waren wir zusammen. Und ich habe damals gedacht, okay, wenn ich illegal bin, möchte ich jetzt weiterreisen, weil ich muss sagen, Deutschland war überhaupt nicht so ein Land, wo ich gedacht habe, hier gibt es so viel zu entdecken, so viel zu sehen. Und ich habe immer das, ich weiß nicht warum, der Traum, in Ex-Jugoslawien zu fahren. Und auch ein bisschen durch die Musik, weil ich die Musik sehr mag, von dem Balkan und so. Aber auch was anderes, was ich nicht genau weiß, was das ist. Diese Frau, die ich kennengelernt habe, hat Familie da gehabt. Dann sind wir dahin gefahren. Und das war auch sehr speziell, weil ich konnte, oder die kroatische Konsulat wollte mir kein Visum geben, obwohl ich eine Einladung gehabt habe von Leuten aus Kroatien und so. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann fahren wir nach Slowenien. Und wir sind nach Slowenien gefahren. Und da ist mir nochmal angefallen, wie viele Sachen ich hier nicht gehabt habe in Deutschland. Zum Beispiel eine Sache, die mir sehr wichtig jetzt ist und damals für das erste Mal klar war, ist, dass zum Beispiel hier, wenn die Leute sich treffen zum Reden und so, das war immer so wie, okay, der ist Mexikaner, der kann Gitarre spielen. Dann habe ich 3 Lieder gespielt und die Leute haben geklatscht und dann weitergeredet. Und das war diese Smalltalk-Dings, die ich von Mexiko zum Glück nicht kannte. Ein bisschen reden, was du machst, wer du bist, was du studierst, wie lange schon du hier bist und tschüss und mit den anderen das Gleiche. Und ich habe damals nicht gemerkt, dass ich das nicht mag, dass mir überhaupt keinen Spaß macht. Und als wir in Slowenien waren und dann in Kroatien, habe ich gedacht, boah, das fehlt mir. Das fehlt mir einfach, weil die Leute da waren so, dass ich war echt ein total Exote da, ne? Und dann, ja, der Mexikaner, der Gitarre spielen kann und so, und die ganze Familie und die Freunde kamen. Aber das war nicht wie hier so, sondern ich habe 2 Lieder gespielt und auf einmal ist schon da eine Gitarre aufgetaucht. Und dann haben die gesungen und dann haben sie über das, was ich gemacht habe, improvisiert und ich so. Und was weiß ich, an dem Abend war ich schon so wie ein Bruder für den anderen Gitarrist, der da war. Und hat mich schon gesagt, ja, komm morgen, wir werden andere Musiker treffen, muss unbedingt mitkommen. Und am nächsten Tag waren wir schon in einem Café am Bier trinken und am Singen und so, dieses Leben, was ich nicht gemerkt habe, das hier nicht gab's für mich. Und dann waren wir da und wir waren in Slowenien und wir haben einfach versucht, so die Grenze zu überqueren, aber schon mit dem Gedanken, dass wir das nicht machen werden können. Und an der Grenze haben wir gesagt, ja, sie brauchen ein Visum und so. Und ich habe gesagt, ja, wie mache ich, um ein Visum zu bekommen? Ja, kommen Sie. Und dann sind wir in diese kleine Grenzstation gekommen. Und ich werde das nicht vergessen. Ich habe ein riesiges Buch geholt, wo ganz viele Pässe waren, so, um zu gucken, ob der mexikanische Reisepass so aussah. Und die haben mir gesagt, ich wäre der erste Mexikaner, der diese Grenze überquert. Die haben da den mexikanischen Reisepass gesehen und gesehen, dass das stimmt, dass so aussehen musste. Und ich habe mein Visum gekriegt. Und das war ein bisschen, oder das war sehr, sehr komisch, die Situation, weil wir wussten gar nicht, was wir jetzt machen. Weil wir waren schon in Kroatien, aber okay, und jetzt? Weil wir haben die ganze Zeit gedacht, wir werden einfach zurückgeschickt werden. Als wir dann in Kroatien waren, wollte ich weiterziehen. Irgendwie Richtung Bosnien, Montenegro und dann Griechenland. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung. Auf jeden Fall wollte ich in diese Ecke weiter fahren. Aber ich war mit dieser Frau unterwegs, die ich kennengelernt habe. Wir waren verliebt. Und dann kam die Frage, wie wir das machen. Weil sie wollte nach Deutschland zurück. Und irgendwie kam die Frage, ob wir zusammenhalten können. Ich muss sagen, ich war nicht vorbereitet für die Frage, ja, ob ich heiraten will. Und ich habe schon Angst gehabt, ungefähr, was das alles bedeuten konnte. Aber wir haben viel geredet und gesagt, ja, also wir möchten sowieso zusammen sein, dass wir ein Papier untergeschrieben haben, wo das steht oder dass wir das nicht machen, ist ziemlich egal. Aber wenn wir das nicht machen, wäre gar nicht möglich, weil sie konnte auch nicht in Mexiko einfach so immer bleiben. Man braucht dann Visum und so. Und ich konnte das auch nicht. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns das machen. Dann sind wir nach Mexiko geflogen, was ziemlich schwierig war, weil sie haben viele Probleme gehabt, als ich rauskam. Von wegen, warum sind sie schon so lange hier und so. In der Grenze, so in Frankfurt, als wir fliegen wollten. Und der Polizist, der da die Pässe kontrolliert, meinte ja, dass ich schon zu lange in Europa wäre. Ich habe gesagt, ja, ich habe viel gereist und ja, aber sie hätten schon in Mexiko zurück sein müssen. Ja, der hat angefangen, ja, sie sind hier illegal gewesen und das ist strafbar und so. Und dann hat meine Freundin da geredet und wir waren schon lange da und irgendwann hat er einfach uns geguckt und uns den Pass gegeben, so nach dem Motto, weißt du was, geh. Das war schon eine stressige Situation. Und dann haben wir in Mexiko geheiratet, was sehr schön war. So richtig groß gefeiert und mit Mariachi und so. Und wir sind ein bisschen da geblieben. Da hat aber meine Freundin gemerkt, sie liebt Mexiko, sie würde aber nie da wohnen können. Dann sind wir ja nach Deutschland gekommen und hat angefangen eine Zeit, wo ich gedacht habe, wie kann das nur möglich sein, dass man so viele Papiere unterschreiben muss, ausfüllen muss, abholen muss und dann abgeben. Und das war echt Horror für beide. Aber ich vermute mal noch mehr für sie, weil ich musste auch mitmachen, aber ich konnte nicht viel helfen, so in dem Sinn. Ich kann mich erinnern, dass gab es echt ganz wenige Papiere, die ich einfach so bekommen habe. Aber meistens war echt sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuleben. Das war schön, einige Zeit, danach nicht mehr. Und ich glaube, das hat mit vielen Sachen damit zu tun, aber hauptsächlich, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, ist das passiert, weil was ich schon viele, viele Male gehört habe von diesen Ehegeschichten hier mit Lateinamerikanern und Deutschen, so, dass am Anfang viele so wunderschön und so magievoll finden, dass die Leute von Lateinamerika so spontan sind und so, ich weiß nicht, wie ich das nennen kann. Aber auf jeden Fall, ich meine, als wir zusammen gereist sind, das war irgendwie alles wie spontan und lass uns sehen, was passiert. Aber irgendwann kommen diese Leute zu der deutschen Realität in den Sinn, wie hier das System funktioniert und was man machen muss, um hier funktionieren zu können. Und das verändert einen Mensch. Ich glaube, am Ende ich war ziemlich überrascht so von vielen Reaktionen und ich vermute, dass sie auch das Sachen, die sie am Anfang witzig gefunden hat oder toll oder so, die waren nicht mehr so. Und da hat angefangen so ziemlich problematisch zu sein. Und am Ende war sehr, sehr schwierig, weil wir mussten zusammen leben, weil ich am Suchen war, schon so eine Wohnung. Ich meine, wir waren nicht mehr zusammen. Und das ist etwas zum Beispiel, was ich in Mexiko, ich kenne niemanden, der sowas macht. Obwohl die gar nicht mehr zusammen sind, noch einen Monat oder mehr so zusammenleben. Und das ist eine Sache, so eine sehr, sehr unterschiedlich kulturell gesehen, weil ich kannte auch nicht den Fall, dass Leute seinen Ex-Freund treffen oder Ex-Freundin und die mit denen reden, so wie Freunde. Das kannte ich gar nicht. Damals war ich nicht mehr illegal, was auf einer Seite natürlich, das war super. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, was ist das jetzt? Weil ich musste so viele Sachen zeigen, von wegen, wo ich wohne, wie viele Quadratmeter hat diese Wohnung, ob das geeignet ist für zwei Personen, wie viel ich verdiene und solche Sachen. Irgendwann war ich für mich ja normal, legal zu sein, aber man muss immer auf Sachen aufpassen, die ich noch unnormal finde. Wie damit rechnen, dass wenn du deinen Reisepass nicht dabei hast, du 2 Stunden lang so bei der Polizei sein kannst, was mir einmal passiert ist. Obwohl, da ich meinen Reisepass gehabt habe und ich habe getrennt in Norddeutschland und ich habe so lange gewartet, auf einmal kam ein Auto, der gehalten hat und ich dachte, ah, mein Gott, danke. Und ich komme dahin und das war die Grenzschutzpolizei. Ich musste mich ausweisen und die haben mich ohne eine Erklärung da 2 Stunden gehabt und gehalten und per Handy und Radio so gefragt. Ich weiß nicht, was sie gefragt haben, weil der eine ist mit mir geblieben und der andere ins Auto mit meinem Reisepass. Solche Sachen habe ich oft einmal erlebt. Jetzt bin ich von dieser Frau getrennt, die Scheidung läuft und das kommt nochmal ein absurd sozusagen, weil ich werde jetzt so gehandelt, als ich schon geschieden wäre von Visum her und solcher Status. Ich muss jetzt, wenn ich hier weiter bleiben will, muss ich bestätigen, dass ich eine Arbeit habe, eine Feststelle und dass ich so und so viel verdiene. Auf der anderen Seite habe ich noch die ganze Verantwortung, die man hat als geheirateter Mann, so die Versicherung von meiner Frau zu bezahlen und diese Krankenkasse und solche Sachen. Aber sehr wahrscheinlich ist das bald vorbei. Wir waren 3 Jahre zusammen und deswegen kann ich weiterbleiben, aber das ist nicht selbstverständlich, dass ich einfach so bleiben kann. Ich muss auf jeden Fall eine Arbeitsstelle haben, eine Wohnung und einen Vertrag, wo steht, dass ich nicht einfach so morgen aufhören kann. Auch das mit, die Frage wird immer gestellt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Ja antwortet, weil ich immer Nein geantwortet habe, aber wird immer gefragt, ob man Sozialhilfe oder sowas Ähnliches bekommt. Ich habe es nicht nötig gehabt bis jetzt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man auf einmal das bekommt, ob das einen Einfluss hat, aber sehr wahrscheinlich ja, weil sonst würden die das nicht fragen, wenn man diesen Visumeintrag macht. Ich muss hier in Deutschland ganz oft so einen Balance machen, so einen Vergleich, was ich habe und was ich bezahle. So nicht materiell auch, aber gibt es viele Sachen, die ich hier erreichen kann, wo ich sehe, dass hier die Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite, wenn ich nach Mexiko zurückkomme, ich war 3-mal in Mexiko seitdem, ich sehe es, wie viele Sachen man oder wie viele Sachen verloren gehen hier. Ich glaube, das beste Beispiel ist eine Anekdote. So. Meine Schwester hat irgendwann gebraucht, dass man Gras auf dem Garten macht. Dann hat sie mich gefragt, ob ich das machen kann. Ich habe gesagt, ja, klar. Dann ist ein Freund vorbeigekommen und hat gefragt, ja, was machst du? Ja, ich mache das. Ah, ich helfe dir. Ich habe da mit diesem Ding gearbeitet und so. Dann hat er angefangen und dann wurde er angerufen von einem anderen Freund. Und dann hat er gesagt, ah ja, ich bin hier bei ihm und so. Komm vorbei und bring ein paar Bierchen mit und so. Der ist vorbeigekommen, aber mit anderen 2 Freunden. Und die haben mitgeholfen, wir haben da ein paar Bier getrunken und dann war die Musik schon am Laufen. Meine Schwester hat etwas zum Essen gemacht, weil schon so viele Leute da waren und die war total glücklich. Und weil das schnell ging, aber nicht nur das, sondern auf einmal war Partystimmung in dem Haus. Dann hat einer gesagt, als wir fertig waren, ey, lass uns das taufen. Und lass uns morgen hier einen Grill machen. Ich habe meine Schwester gefragt und sie, ja, super und so. Und am nächsten Tag war da Grill, da waren Gitarren, Akkorde und fast jeder kann ein bisschen spielen oder singen. Das war so bis 5 Uhr morgens und man hat keine Angst, dass um 12 Uhr der Nachbar kommt und klopft und sagt, das ist zu laut, ich muss morgen arbeiten oder dass jemand die Polizei anruft oder sowas. Vorteile in Deutschland sind für mich, wenn ich eine Probe habe, dann die Probe fängt um 8 an und ich bin spätestens um 10 nach 8 da. Aber wenn das in Mexiko wäre, vielleicht komme ich um 9:30 und bin ich der Erste, der da ist. Die anderen kommen irgendwann später. Und das ist nicht nur, weil man so lässig ist und so, sondern hier, man weiß, um wie viel Uhr der Zug kommt. Das kann zu Verspätungen kommen, aber in der Regel kommt ungefähr in diese Uhrzeit der Zug. In Mexiko gibt's das nicht. Man weiß nicht, wann der Bus kommt. Und vielleicht, wenn der Bus kommt, ist so voll, dass man nicht damit fahren kann. Dann muss man noch eine halbe Stunde warten. Und diese Art, wo man sich verlassen kann mittlerweile, oder mehr oder weniger, macht, dass viele Sachen einfach funktionieren. Zum Beispiel, das war für mich unglaublich, dass wenn ich etwas kaufe und das nicht funktioniert, dass ich zurückkommen kann und sagen, das funktioniert nicht und dass ich das zurückgeben kann. Das ist in Mexiko, dann musst du schon denken, dass du dich fast verprügeln musst, um deine Rechte ansprechen zu können. Und andere Sache, die für mich ein riesiges Vorteil ist in Deutschland, und ich glaube, ohne diese Sache wäre ich schon lange nicht mehr hier, ist, dass ich, seitdem ich hier bin, habe ich Musik gemacht mit Leuten aus dem Balkan, mit Sintis und mit Roma. Ich habe mit Leuten aus Afrika Musik gemacht. Ich habe sehr gute Freunde aus Chile, aus Uruguay, aus Peru. Ich spiele in einer Band mit jemand aus Spanien. In der anderen Band gibt es eine aus Kasachstan. Und das gibt's in Mexiko nicht. Für mich als Musiker ist das so ein riesiger Schatz, was da ist. Ich habe auch entdeckt, dass ich gerne andere Sprache lerne. Das habe ich auch in Mexiko nie gedacht, dass ich irgendwann Deutsch rede oder Französisch. Und ich hoffe, dass ich den Mut habe, dass wenn irgendwann ist zu viel, was ich gebe und zu wenig, was ich bekomme, dass ich sagen kann, ich gehe. Ich gehe, weil wenn ich sehe, wie die Leute hier älter werden, das gefällt mir überhaupt nicht. Das finde ich einfach traurig. Geschichten, die ich in Mexiko gehört habe, die für mich nur von einem Film waren, habe ich hier zweimal schon erlebt. Und es war, dass eine alte Frau, die Nachbarin war, gestorben ist. Und man hat es erst 5 Tage später gemerkt. Und das hört man in Mexiko und wenn ich das erzähle, die glauben mir, weil die wissen, dass ich nicht das einfach so erzählen werde, aber für den ist undenkbar, dass jemand so isoliert ist, dass man nicht mitkriegt, dass er einfach gestorben ist. Oder die können auch überhaupt nichts damit anfangen, wenn ich erzähle, dass ich 3 Jahre in einer WG gewohnt habe und dass ich überhaupt nichts von meinen Nachbarn, über meinen Nachbar weiß. Ich weiß den Namen und nichts mehr. Ja, mein Plan ist, mit der Musik so weiterkommen, dass ich mich erlauben kann, regelmäßig in anderen Ländern zu Sachen zu machen, auch mit der Musik. Das ist schwierig, Aber andere Sachen, die ich auch immer gedacht habe, das ist sehr, sehr schwierig, habe ich jetzt gemacht. Und ich glaube, ich sehe langsam, wie das funktionieren könnte. Und deswegen, ich war vor kurzem so an der Kippe, wo ich sage, ich fliege zurück nach Mexiko. Aber ich sehe jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Und das wäre für mich ideal, wenn ich hier mein Hauptquartier haben kann, aber trotzdem die Möglichkeit habe, einmal im Jahr auf jeden Fall in Mexiko sein oder in Lateinamerika und irgendwie Energie zu holen.